Okay, alle versorgt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Er ist 6 Jahre alt. Er hat keine Eltern, die für ihn sorgen. Nennen wir ihn mal Sebastian. In Wirklichkeit heißt er anders. Eine christliche Familie nimmt ihn auf und Sebastian fühlt sich schon bald richtig heimisch dort. Er lernt ein Leben kennen, von dem er vorher gar nichts wusste und kannte, dass man gemeinsam Mahlzeiten einnimmt. Er ist gern dabei, wenn sie bei Tisch beten. Er entdeckt ein ganz neues Leben. Und dann tritt eine neue Situation ein, dass Sebastian in diesem Zuhause nicht bleiben kann. Es ist nicht die Schuld der Pflegeeltern, es ist nicht die Schuld von Sebastian. Es ist einfach nur traurig und alle zusammen leiden unter dieser Situation. Und jetzt suchen sie eine neue Familie für Sebastian, am besten in Niedersachsen, weil das dann mit den Behörden am leichtesten zu regeln wäre. Was können wir Christen hier tun? Was will Jesus von uns? Wie können wir helfen? Wie gehen wir als Jünger unseres Herrn Jesus mit der Not und der Traurigkeit dieser Welt um, die uns ja ständig vor den Füßen liegt, wenn wir nur genau hinsehen? Und es ist ja auch nicht so abstrakt einfach die Not dieser Welt, sondern es ist hier in diesem Fall die Not von Sebastian. Es ist immer persönlich. Wie gehen wir damit um? Auf diese Frage hat uns der Titusbrief gestoßen, den wir am letzten Sonntag miteinander abgeschlossen haben in unserer Predigtreihe. Der Titusbrief hat uns ganz deutlich gezeigt, das Wichtigste, was die Gemeinde der Welt zu bringen hat, ist das Evangelium von Jesus. Was jeder Mensch am dringendsten braucht, ist, dass er gerettet wird für die Ewigkeit. Das ist das Wichtigste. Und danach sind dann aber auch die guten Werke wichtig. Dass wir versuchen, der Welt so viel Gutes zu tun, wie immer es geht. Und dass auch das wieder ein Hinweis wird auf Christus und ein Türöffner für das Evangelium. Wir hatten auch gesehen, dass zurzeit in vielen christlichen Kreisen diese soziale Frage ausführlich diskutiert wird, immer wieder betont wird, dass die Christen diakonisch tätig sein müssen. Wir hatten gesehen, dass einige sogar behaupten, die soziale Hilfe sei mindestens so wichtig wie Evangelisation. Und wir hatten gesehen, dass unser Herr Jesus dagegen klipp und klar die Rettung von Menschenseelen an die erste Stelle gesetzt hat. Das ist nicht verhandelbar für Jesus. Aber auch er hat seine Jünger und uns nicht aus der Verantwortung entlassen, den Bedürftigen und Notleidenden beizustehen. Er hat uns aus dieser Verantwortung nicht entlassen. Und darum wollen wir jetzt, nachdem wir das im Titusbrief studiert haben, nochmal seine Stimme zum Thema hören. Und das berühmteste Beispiel zur praktischen Nächstenliebe aus dem Munde Jesu ist wahrscheinlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Leider wurde diese Geschichte oftmals missverstanden, manchmal auch ziemlich umgebogen. Und darum wollen wir heute Morgen versuchen, umso genauer hinzusehen. Und dazu gehört eben auch, dass wir jenen Mann ins Visier nehmen, dem Jesus diese Geschichte wohl zum ersten Mal erzählt hat. Dieser Mann war ein Schriftgelehrter. Er war ein Gesetzeskundiger. Möglicherweise war er als Richter tätig. Und dieser Mann sucht von sich aus das Gespräch mit Jesus. Und damit beginnt unser Predigttext, den Sie vor sich liegen haben, Lukas 10, Abvers 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Er aber, also Jesus, sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber, also dieser Schriftgelehrte, wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Also tat er ihm im Herzen leid. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier, brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tue desgleichen. Ich wollte noch einmal beten, Herr Jesus Christus, und wir bitten dich, dass wir verstehen, wie du uns anredest durch dieses Gleichnis. Herr, hilf uns und stärke uns zum Reden und zum Hören. Wir danken dir, dass du da bist. Amen. Dieses Gleichnis ist so klar, so einfach, dass ein Kind es mit wenigen Sätzen nacherzählen könnte. Ein Mann reist von Jerusalem nach Jericho und fällt unter die Räuber. Der Ausgeraubte bleibt halbtot liegen, da naht Rettung, denkt man. 2 angesehene Herren kommen vorbei, die schon von Berufswegen als Helfer eingestuft werden. Erst der Priester, dann der Levit. Die Leviten hatten ja im Alten Testament auch lauter Aufgaben, die mit dem Gottesdienst zu tun hatten, also auch religiöse Experten. Wir würden heute vielleicht sagen, ein Pastor, ein Diakon, die Gemeindeschwester, viele Christen kommen da vorbei. Aber oh weh, beide machen einen großen Bogen um den Verwundeten. Wir wissen nicht warum, vielleicht waren sie kaputt, weil sie gerade von der Arbeit kamen. Möglicherweise wollten sie sich an einem, der schon so halb tot aussah, nicht verunreinigen. Vielleicht wollten sie sich auch einfach nur nicht in Gefahr bringen, haben gedacht, wenn sie den angegriffen haben, greifen sie uns auch an, wenn wir nicht vorsichtig sind. Vielleicht war es einfach nur Egoismus und Bequemlichkeit, das wird hier nicht gesagt. Entscheidend ist das Ergebnis und das Ergebnis ist verweigerte Hilfeleistung. Und zu guter Letzt reist dann noch der Samaritaner an, auf dieser Route Jerusalem-Jericho, ausgerechnet so einer. Ausgerechnet so ein Samariter, auf den die Juden sowieso nur mit Verachtung und Abscheu herabsahen. Denn es bestand zu dieser Zeit eine ziemlich ausgeprägte Feindschaft zwischen Juden und Samaritern. Zwar galt auch damals, dass Handelsbeziehungen oft stärker sind als Völkerhass. Und dennoch, diese Wurzel der Feindschaft war nicht vergessen. Etwa 700 vor Christus war dieses Mischvolk der Samariter entstanden. Israelische, mesopotamische, syrische Wurzeln. Das waren keine richtigen Juden. Die hatten ihren eigenen Tempel auf dem Berg Gerizim gebaut. Die hatten ihre eigene Version der 5 Bücher Mose, den sogenannten samaritanischen Pentateuch. Die hatten eben diese religiöse Vermischung. Und manchmal, wenn Pilger aus dem Norden Israels nach Jerusalem zogen, mussten sie durch dieses Samariterland hindurch und wurden gelegentlich auch von einigen Samaritanern angegriffen. Und viele Juden nahmen lieber einen Umweg östlich des Jordans, wenn sie in den Süden reisten, als auf kürzestem Wege aber durch Samariterland zu gehen. Das war die Situation. Ausgerechnet so einer. Und der tut das Nötigste und er tut viel mehr. Das ist eine Provokation für diesen Schriftgelehrten, dem Jesus das erzählt. Ausgerechnet der Samariter. Und diese gefährliche Straße zwischen Jericho und Jerusalem, die hat Jesus auch nicht erfunden. Wahrscheinlich ist es das berühmte Wadi Kelt. durch das ja heute die Touristen fahren. Ein zerklüftetes Gelände, rechts und links Felsen, Schlupfwinkel, ein idealer Ort für Ganoven, die sich dort verstecken und dann die Reisenden hinterrücks überfallen. Auf circa 25 Kilometer kaum eine menschliche Ansiedlung, Wüste ringsherum. Das war ein ideales Pflaster für Überfälle. Viele Kaufleute zogen hier mit dicken Geldbeuteln hindurch. Räuberischer Diebstahl war an der Tagesordnung. Der Weg wurde Blutweg genannt, weil viel passierte. Und die Gangster hatten auch ausreichend Zeit. Bei normalem Tempo war man etwa 6 Stunden unterwegs zu Fuß. Und wie Jesus das oft macht, baut er sein Gleichnis mit ganz realistischen Elementen zusammen, die seinen Zuhörern aus ihrem Alltag vertraut waren. Eine typische Vorgehensweise unseres Herrn. Und dann lässt er das Vertraute durch eine kleine Wendung in einem ganz überraschenden Licht erscheinen. Und das Erste, was Jesus uns hier durch diesen Samaritaner zeigen will, uns, was er uns als Botschaft zurufen will, ist eine Warnung. Das Erste also, der Samaritaner ist eine Warnung. Es ist ja auch interessant, diese Samariter sind ja doch im Sprachgebrauch noch ziemlich bekannt, auch in unserer Gesellschaft. Dieses Gleichnis kennen viele säkulare Zeitgenossen. Das ist in der Literatur immer wieder aufgenommen worden. Dieses Sprichwort, was Luther dann so genial übersetzt hat, also diese Formulierung, er fiel unter die Räuber, das ist sprichwörtlich geworden, da reden wir ganz oft drüber, wenn einer in schlimme Umstände hineingerät, wenn er sozusagen Leuten ausgeliefert ist, die es nicht gut mit ihm meinen, dann sagen wir, der ist unter die Räuber gefallen. Das kommt hier aus diesem Gleichnis. Und es gibt sogar einen Arbeiter-Samariter-Bund in Deutschland. Ich habe mir wegen dieser Predigt das extra nochmal angeguckt im Internet. Den gibt es seit 1888, diesen ASB. Und sie sagen, sie orientieren sich an den Bedürfnissen der Menschen. Wir helfen auf vielfältige Weise, schnell und ohne Umwege, allen, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Der ASB ist eine freiwillige Hilfsorganisation und ein Wohlfahrtsverband, unabhängig, parteipolitisch neutral. Sein Ursprung und seine Geschichte sind mit der deutschen Arbeiterbewegung eng verbunden. Er bekennt sich zum freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Ich habe gesucht und gesucht und gesucht, aber ich habe nirgendwo einen Hinweis auf den barmherzigen Samariter gefunden. Das ist ein interessantes Beispiel, dass dieser Name beweist die Prägekraft der Bibel, so Restbestände dessen, selbst bei denen, die es nicht zugeben oder nicht erwähnen. Das ist hochinteressant. Also auch der Arbeiter-Samariter-Bund geht zumindest, was seine Namensgebung anbetrifft, auf dieses Gleichnis zurück. Warum aber dann eine Warnung? Warum ist dieser Samariter eine Warnung? Es gibt ja so eine beliebte Deutung dieses Gleichnisses. Naja, Jesus sagt, wir sollen eben auf die Bedürftigen und Schwachen achten und an denen nicht vorbeigehen. Das ist auch irgendwo richtig, aber das ist viel zu harmlos. Der entscheidende Zusammenhang ist ja diese Frage des Schriftgelehrten. Eine sehr gute Frage. Er fragt Jesus, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben kriege? Das ist die Ausgangsfrage. Das darf man nie vergessen, wenn man dieses Gleichnis liest. Und Jesus hat sich gefreut, wenn Menschen diese Frage auf dem Herzen hatten. Auch beim sogenannten reichen Jüngling hat Jesus sich gefreut, als er diese Frage ihm vortrug. Markus 10, können Sie das nachlesen, ab Vers 17. Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben kriege? Und so auch hier, eine gute Frage. Das ist die wichtigste Frage, die man überhaupt stellen kann. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Theo Lehmann hat das in seiner typischen direkten Art einmal so formuliert. Er hat gesagt, du kannst aus deinem Leben machen, was du willst. Am Ende landest du in einer sehr bescheidenen Holzkiste. Dann geht's husch zu den Würmern. In spätestens 90 Jährchen, Sie können sich Theo Lehmann vorstellen, wie er das so vorträgt, in spätestens 90 Jährchen ist keiner von uns mehr am Leben. Da sind wir alle schon gegangen. Aber trotz dieser Vergänglichkeit des Lebens haben wir die Chance des ewigen Lebens. Das geht nie zu Ende. Das geht auch durch den Tod nicht kaputt. Das hast du, wenn du an Jesus glaubst. Und deshalb heißt die entscheidende Frage nicht, sagt Theo Lehmann, was muss ich tun, damit ich was vom Leben habe, sondern was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe. Wichtigste Frage, die man stellen kann. Schade nur, dass dieser Rechtsgelehrte diese Frage nicht mit aufrichtigem Herzen stellt, sondern mit unlauteren Motiven. Und Jesus durchschaut die Absicht sofort, ja. Der junge Mann aus Markus 10, der hat sie aufrichtig gestellt, aber er hier, das steht ja, er versuchte Jesus, also er wollte Jesus reinlegen. Und deswegen stellt er ihm die Frage. Nicht, weil er den Inhalt wissen will. Und Jesus durchschaut das. Aber, und das ist so schön, Jesus blockt das nicht ab. Sondern Jesus will den ja gewinnen. Jesus zieht den in ein Gespräch rein. Und Jesus gibt ihm die Frage ganz elegant zurück. Mit dem Mittel der Gegenfrage. Was steht im Alten Testament? Sagt er, du bist doch Schriftgelehrter. Du musst es doch wissen, Junge. Vers 26. Ja, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Ist eigentlich eine Doppelfrage. Was ist der Inhalt? Und wie wendest du das auf dich an? Wie liest du das? Was machst du damit? Wie gehst du damit um? Und was wird er jetzt tun? Er antwortet und sprach, Vers 27, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen deinen Kräften, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Der spult das runter wie das kleine Einmaleins. Der trifft das im Kern sogar richtig. Wer das ewige Leben erlangen will und mit Gott im Reinen sein will, durch sein Tun, der muss völlige Gottesliebe aufweisen und völlige Menschenliebe. So hat es Jesus ja im Doppelgebot auch selbst zusammengefasst, Matthäus 22, ab Vers 37. Und hier kommen diese beiden Dinge zusammen. Gott, den Herrn von ganzem Herzen lieben, ehren, ihm dienen. Das ist ein Teil dieses berühmten Gebetes Shema Yisrael. Aus 5. Mose 6, und das wird dann ergänzt durch die berühmte Stelle aus 3. Mose 19, und deinen Nächsten wie dich selbst. Der Rabbi Hillel soll mal gesagt haben, man müsse auf einem Bein stehend den gesamten Inhalt des Gesetzes darlegen können, auf einem Bein stehend. Probieren Sie das mal aus, diese beiden Zitate, völlige Gottesliebe und völlige Menschenliebe, das kriegen Sie auf einem Bein stehend hin. Das ist die Zusammenfassung. Und wenn man genau hinhört, stockt einem der Atem. Jesus sagt nicht, du sollst glauben, dass es einen Herrgott gibt und ab und zu mal zu ihm beten. Sondern du sollst mit deinem ganzen Leben, mit totaler Hingabe, diesem Gott zur Verfügung stehen. Und das ist noch nicht alles. Jesus sagt nicht, du sollst deinem Nächsten regelmäßiges Gutes tun, du sollst liebevoll sein, selbstlos und friedfertig, sondern er sagt, du sollst mit der gleichen Inbrunst, mit dem gleichen Selbsterhaltungstrieb, mit dem du dich liebst und für dich sorgst und an deine Anliegen denkst, sollst du dich für deinen Nächsten einsetzen. Das ist total, das ist vollkommen, das ist umfassend. Mehr kann man nicht sagen. Der hat ja gefragt, was muss ich tun, um mit Gott im Reinen zu sein? Und er gibt sich die Antwort selbst. So steht's im Gesetz. Vollkommenheit, Sündlosigkeit. Das ist hier gemeint. Und Jesus bestätigt die Richtigkeit seiner Antwort. Sehen Sie im Vers 28, er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Und jetzt kommt die spannende Klippe dieses Gesprächs. Wir müssen genau hingucken. Wie wird der Mann reagieren? Hat er Jesus verstanden? Wie hätten wir reagiert in dieser Situation? Sie erinnern sich an den reichen Jüngling. Der hat fröhlich und naiv gesagt, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Ja, der war in seiner Jugend doch sehr naiv und hat sich wirklich eingebildet, er könnte das mit seinem Leben abdecken. Was eine Illusion war. Hier, dieser reifere Schriftgelehrte, der reagiert anders. Der kennt offensichtlich sein Herz besser als dieser junge Geschäftsmann. Und er merkt schon, jetzt geht's mir an den Kragen. Und was macht er? Er reagiert mit einem klassischen Ausweichmanöver. Sehen Sie genau hin, was sagt er? Wer ist denn mein Nächster? Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Damit klingt ja das Zitat aus. Und er stürzt sich auf diesen letzten Teil und sagt, wer ist denn mein Nächster? Und hier wird auch gesagt, ja, er wollte sich selbst rechtfertigen, er wollte sich rausreden. Das ist etwa so, als wenn der Lehrer zum Schüler sagt, du musst aber deine Hausaufgaben machen. Und der Schüler den Lehrer dann fragt, ja, was verstehen Sie denn unter Hausaufgaben? Als ob das diskutabel wäre irgendwie. Und so macht es der Schriftgelehrte hier. Ja, wer ist denn mein Nächster? Offensichtlich ist ihm, der eben noch so forsch auftrat, schon nicht mehr ganz wohl in seiner Haut. Und er merkt, dass die Latte, die Gott hier aufgelegt hat, für ihn zu hoch ist. Das merkt er. Vor einigen Jahren, so um 2007, glaube ich, hatte die damals beste deutsche Hochspringerin eine Bestmarke von 1,94. Und sie wurde gefragt in einem Interview, ob sie sich den Weltrekord zutraute. Der lag damals so bei circa 2,5 im Hochsprung der Damen. Und sie hat gesagt, nee, sie wolle erstmal die 2 Meter anpeilen, das sei ein realistischeres Ziel und dann wollen sie weitersehen. Inzwischen ist sie auch über 2 Meter gesprungen, hat aber den Weltrekord immer noch nicht geschafft. Aber der Rechtsgelehrte merkt hier, was Gott fordert, das ist ein Fabelweltrekord. Das ist ein ethischer Fabelweltrekord. Das ist nicht zu packen. Er hat eine Ahnung von Schuld, aber er will das natürlich auch nicht gleich zugeben. Jesus gegenüber, er will das nicht so stehen lassen und er flüchtet sich in den Versuch einer neuen Diskussionsrunde. Und Jesus lässt sich drauf ein. Er nimmt dieses Stichwort auf. Also diese Geduld, die der Herr in diesem Gespräch hat, das ist wirklich hocherstaunlich. Jesus hat immer unheimlich viel Geduld gehabt. Und er beantwortet diese Frage des Mannes ausgerechnet mit der Geschichte vom Samariter. Und so geht's weiter in unserem Text ab Vers 30. Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, als er ihn sah und ging vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm und hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in die Herberge und pflegte ihn. Und dann mündet das ja in die Frage, die der Herr Jesus stellt, wer von diesen dreien meinst du ist der Nächste gewesen? Und die Antwort lautet, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Verstehen Sie, im Judentum, da war mein Nächster nur mein Volksgenosse, nur mein Gemeindemitglied, für die bin ich verantwortlich. Das schränkte den Bereich der Verantwortlichkeit von vornherein ein. Und über die anderen brauchte man sich gar keine Gedanken mehr zu machen. Die Heiden, die da draußen, die Samaritaner sowieso nicht. Das war außerhalb des Horizonts, das war sehr bequem. Man hatte doch eine überschaubare Truppe. Und Jesus sagt, mein Nächster ist der, der mich braucht. Und mehr noch, schauen Sie hin, er fragt ja, wer war dem der Nächste? Es geht darum, wem wirst du der Nächste? Nicht einfach nur, wer ist gewissermaßen in deiner Nähe, so dass du leicht zu ihm hinkommst, sondern der ihm die Barmherzigkeit tat, der wurde ihm der Nächste. Und Jesus unterstreicht hier nochmal, wie hoch die Latte dieser Liebesforderung liegt. Er sagt, sieh dir diesen Samariter an, du Schriftgelehrter. Ja, die ehrwürdigen Vertreter des Judentums stehlen sich elegant aus der Verantwortung, aber dieser Mann, der leistet perfekte Hilfe. Der riskiert sein Leben, um den Verwundeten zu retten. Schau doch hin. Der ist wirklich bereit, alles zu geben für einen, der ja, vermeintlich auch zu seinen Feinden gehört, eben zu den Juden. Ist ja wahrscheinlich, dass es ein Jude war, der da lag. Und der tut alles. Schau, der gibt ihm Öl, um seine Schmerzen zu lindern. Und Öl war teuer. Der nimmt Alkohol, um die Wunde zu desinfizieren. Der legt einen Verband an, wahrscheinlich aus Stoff, und dann wuchtet er den Halbtoten auf sein Tier, bringt ihn in die nächste Pension, pflegt ihn dort weiter. Sehen Sie die vielen Einzelheiten, die Jesus hier extra anführt. Er macht es perfekt. Er zahlt noch selbst die Zeche, und zwar 2 Denare, das ist ein doppelter Tagelohn, also der Lohn der Arbeit von 2 Tagen. Und er garantiert, ich komme für die Folgekosten auf. Lasst es an nichts fehlen, gebt ihm alles, was er braucht. Und ich übernehme die Verantwortung. Besser kann man es nicht machen. Und Jesus will dem Schriftgelehrten zeigen, verstehst du, wenn du durch Taten das ewige Leben erreichen willst, durch deine Leistung, dann musst du so vollkommen sein wie dieser perfekte Samariter. Er ist eine Warnung. Eine Warnung für Menschen, die glauben, sie könnten sich bei Gott in ein gutes Licht setzen durch ihre Taten und Werke. Jesus sagt, deine Liebe müsste so umfassend sein, so total, so selbstlos, so hingegeben, wie bei dem. Es dürfte an nichts fehlen. Und dieses Gleichnis soll den Mann warnen, es soll ihm seine Grenzen aufzeigen. Das müsstest du tun, um dich zu retten, sagt Jesus. So müsstest du sein, um dir den Himmel zu verdienen. Und wer ein wenig ehrlich ist und sich selbst kennt, der weiß, so bin ich nicht. Und wissen Sie, wir müssen das ganz deutlich sehen. Jesus sagt hier nicht, es gibt 2 Eingangstüren zum Himmel. Die eine Tür für ganz schlimme Sünder und die andere für moralische Leute. Und die moralischen Leute, die können sich durch ihr ordentliches religiöses Leben und durch ihre treue Teilhabe an den Diensten der Gemeinde gewissermaßen den Zutritt zum Reich Gottes verschaffen. Und die anderen, die absolut Gottlosen und die nun so völlig fern sind vom Reich Gottes, die brauchen Jesus. Nein, Jesus zeigt gerade, diese zweite Tür, die funktioniert nicht. Dieser Weg durch gute Taten funktioniert nicht, weil wir alle dafür nicht gut genug sind. Und Lukas, der dieses Gleichnis von Jesus berichtet, als wollte er jegliches Missverständnis einer vermeintlichen Werkgerechtigkeit ausschließen, fügt dann an dieses Gleichnis. Wissen Sie, was danach kommt? Wissen Sie, welcher Bericht unmittelbar nach diesem Gleichnis kommt? Über das Gespräch Jesu mit Martha und Maria. Das ist hochinteressant. Als wollte Lukas, der das berichtet, auch noch mal deutlich machen, Leute, es ist das Wichtigste, auf Jesus zu hören. Es ist das Wichtigste, ihn zu lieben, ihm zu dienen, bei Jesus zu sein, ist das Allerwichtigste. Es ist noch mal wichtiger, als für Jesus etwas zu tun. Vergiss das nicht, bring das nicht durcheinander. Das kommt unmittelbar nach diesem Gleichnis. Streichen Sie es am besten in Ihrer Bibel ganz dick an. Und deswegen ist dieser Samaritaner zunächst mal eine Warnung. So wie Paulus gesagt hat, das Gesetz, die Forderung Gottes, ist ein Zuchtmeister auf Christus hin, der uns vor Augen führt, du kannst es nicht leisten, du kannst dich nicht einkaufen bei Gott. Du kannst dir den Weg in den Himmel nicht selbst pflastern mit den Steinen deiner Tugend. Du brauchst Jesus. Das ist die erste Botschaft, die Jesus uns mit diesem Samariter schickt. Es ist eine Warnung vor Selbstüberschätzung. Und dass Jesus ausgerechnet diesen Samariter nun als Beispiel wählt, als gutes Beispiel, macht die Warnung für den Juden und für uns alle noch deutlicher. Es zeigt nämlich, du kannst dich nicht durch deine guten Taten retten, aber du kannst dich auch nicht durch deine Herkunft retten. Aus einer christlichen Gemeinde, aus einer frommen Tradition, aus einer gläubigen Familie. Es kann dich alles nicht retten, sondern Jesus allein. Ein bisschen gut sein reicht nicht, sogar ziemlich gut sein reicht nicht. Sieh auf den Samariter, perfekt müsstest du sein. Und nicht nur in deinem Verhältnis zu den Menschen, sondern auch perfekt in deinem Verhältnis zu Gott. Und dann verpackt Jesus in dieses Gleichnis noch eine zweite Botschaft. Der Samariter ist eine Warnung, ja, aber er ist zweitens auch ein Vorbild. Aus dem Abschnitt vorher wird nämlich deutlich, dass bei diesem Gespräch zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten noch weitere Zuhörer dabei sind, nämlich die Jünger. Sogar ein etwas erweiterter Jüngerkreis, also Menschen, die auf Jesus hören, die zu ihm gehören. Und die sind auch mit angesprochen. Die sind auch mit im Blick. Dieses Gleichnis hat auch eine Seite für uns, wenn wir zu Jesus gehören. Wenn Sie zu Jesus gehören, ist es für Sie auch ein Vorbild, dieser Samariter. Schauen Sie hin. Für Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben, für Menschen, die wissen, ich bin für Gott nicht gut genug, aber ich darf wissen, ich werde in den Himmel kommen. Ich bin Himmelsbürger, weil Jesus alles für mich getan und gegeben hat. Weil ich mich verlasse auf seine Vergebung. Weil sein Blut am Kreuz auch für meine Schuld geflossen ist. So. Und ich weiß, ich komme nur wegen Jesus in den Himmel. Und für solche Leute, die das wissen, was der Schriftgelehrte lernen muss, ist der Samariter ein Vorbild. Also nicht nur eine Warnung, sondern für die Christen ist er ein Vorbild. Jesus sagt, sieh hin, zur Nachahmung empfohlen. Das sollst du jetzt tun, nachdem du gerettet worden bist. Das sollst du jetzt für Jesus tun, nachdem Jesus dich gerettet hat. Das ist die Richtung, Junge und Mädchen. So sollst du jetzt leben. Du wirst es nicht so perfekt hinbekommen wie der Samariter, aber da geht's lang. Der Samariter ist ein Vorbild für uns. Wir sollen ordentlich was auf die Beine stellen. Wir sollen uns reinhängen. Nicht um uns das ewige Leben zu verdienen, aber um unserem Herrn Ehre zu machen. Und um die Not um uns her zu lindern. Um Kranke zu pflegen. Um Traurige zu trösten. Wir sollen uns ins Zeug legen. Und ein Christ, der nicht im Einsatz für Jesus steht, ein Christ, der ein Leben in Ruhe und in totaler Stressfreiheit und mit ständig zu viel Zeit und ohne Falten und ohne ein bisschen Rändern unter den Augen weil er immer zu wenig Schlaf kriegt. Ein Christ, der so ein Leben führt, ist eigentlich ein Unding. Stehen Sie? Wir sollen uns nicht fertig machen. Der Körper ist auch ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt die Bibel. Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann kannst du keine ruhige Schiene fahren. Dann kannst du nicht so tun, als ob seine Auftragsliste für dich nicht voll wäre. Dann kannst du nicht sagen, ich genieße meine bürgerliche Existenz und ich freue mich, am Sonntag zum Gottesdienst gehen zu können. Und ansonsten lebe ich schonungsvoll meiner Rente entgegen. Sondern Jesus sagt, sieh dir den Samariter an. Sieh dir den Samariter an. Du sollst dich ins Zeug legen. Er hat sich eingesetzt. Er hat sich reingehauen. Und das kannst du tun, weil du zu Jesus gehörst. Deswegen hat das Jesus ja in der Bergpredigt auch schon gesagt, in Matthäus 5, Vers 13, Sie kennen das alle. Er hat gesagt, ihr Christen, ihr seid das Salz der Erde. Und in Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Ihr lebt aus meiner Kraft. Ihr gehört zu mir. Ihr habt den Heiligen Geist. Ihr müsstet geradezu dazu gedrängt sein, gute Werke zu tun. Spurgeon hat mal gesagt, das Evangelium bringt in uns hervor, was das Gesetz verlangt. Natürlich ist das ein wachstümlicher Prozess. Und jeder von uns kennt seine Ecken und Kanten und seinen Hang zum Müßiggang und seine Disziplinprobleme und so. Wir dürfen da wachsen und wir lernen auch dazu und wir sollen uns ja auch erholen. Jesus hat ja zu seinen Jüngern auch gesagt, zwischendurch, wenn es zu hart wird, ruht ein wenig. Und er hat sie aus dem Stress rausgenommen. Und er hat gesagt, jetzt braucht ihr Erholung und jetzt lasst mal die Leute Leute sein und nehmt euch Ruhe und Zeit und betet und kommt zu Kräften. Also Jesus ist kein Sklaventreiber. Aber er will, dass wir für ihn im Einsatz sind. Und von daher sind gute Werke eigentlich selbstverständlich für einen Christen. Ich will nochmal erinnern an das Luther-Zitat, das ich vor 2 Wochen, glaube ich, hier vorgelesen habe. Luther hat gesagt, der echte Glaube, der ist ständig dabei, Werke zu tun. Er hat es mal so formuliert, es ist ein lebendig, geschäftig, tätig, mächtig Ding um den Glauben. Nur nochmal, um es in Erinnerung zu rufen. Dass es unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass Gutes wirken sollte. Er fragt auch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan. Und er ist immer im Tun. Wer aber nicht solche Werke tut, der ist ein glaubloser Mensch. Das Problem sind nicht die fehlenden Werke, sondern das Problem ist der unechte Glaube, der sich in dem Symptom der ausbleibenden Werke dann zeigt. Und er hat dann ja diese wunderbare Formulierung gebracht, dass er gesagt hat, der Glaube ist eine verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiss, dass er 1000-mal darüber stürbe. Und solche göttliche Gnade macht fröhlich, trotzig, voller Lust gegen Gott und alle Kreaturen. Das macht der Heilige Geist im Glauben. Und daher wird der gläubige Mensch ohne Zwang, willig und voller Lust, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der ihm solche Gnade erzeigt hat. Daher ist es unmöglich, Werk und Glauben zu scheiden. Ja, so unmöglich, wie Brennen und Leuchten vom Feuer nicht geschieden werden kann. Nur noch mal zur Erinnerung dieses Luther-Zitat. Der Samariter als echtes Vorbild für Hingabe, für Einsatzbereitschaft, für Besonnenheit. Und tja, dann kommt die kluge Frage, können Nichtchristen denn nicht auch Gutes tun? Muss man denn an Jesus glauben, um helfen zu können? Nö, muss man nicht. Auch Nichtchristen können Gutes tun und helfen. Aber darum geht's doch hier gar nicht. Wir wollen also nicht wieder ablenken und wie der Schriftgelehrte nun eine Fortsetzungsfrage stellen, um den Pfeil ein wenig von uns wegzuschieben. Eins ist doch klar, wenn schon Nichtchristen, die das aus eigener Kraft schaffen müssen, Gutes tun können, um wie viel mehr sind Jesus-Jünger dazu verpflichtet? Um wie viel mehr? Schauen Sie, wie viele große soziale Umwälzungen sind durch Christen gekommen? Wir erwähnen das ja immer wieder. Abschaffung der Sklaverei, William Wilberforce, die Veränderung der englischen Gesellschaft durch John Wesley. Oder denken Sie etwa, was Wichern im 19. Jahrhundert, im Elend der Großstädte, Hamburg, Berlin, Verwahrlosung, Kinderarmut, Sinnlosigkeit, Hunger, Unzucht, Drogen, alles. Und Wichert sah sich gedrängt von Gott, etwas zu tun. Und es ist dieses Werk des Rauen Hauses entstanden. Schauen Sie, diese gesellschaftlichen Veränderungen sind eigentlich ein Nebenprodukt. Ein Nebenprodukt dieser Liebe zu Gott und den Menschen. Wichern hat nicht gesagt, wir müssen ein Programm zur Transformation der Welt auf den Weg bringen. Sondern er hat Jesus geliebt. Und er ist von Jesus dann mit einem ganz neuen Blick für seine Mitmenschen ausgestattet worden. Und schauen Sie, ich liebe diesen Halbsatz in Vers 33, wo es heißt von dem Samariter, und als er ihn sah, jammerte ihn. Das ist das Besondere. Ja, das ist eine warme Nächstenliebe der Christen. Auch im Buddhismus kann man viel reden von Mitgefühl, aber das ist nicht ein Mitgefühl, das wirklich mit dem anderen leidet. Das ist dieser Wunsch, dass auch der andere immer mehr sein eigenes Ich verliert und immer näher kommt diesem Zustand des Nirvanas. Und da kann auch ein Dalai Lama grinsend durch die Welt reisen. Aber das hier, das ist etwas anderes. Das ist eine warme Nächstenliebe. Es jammerte ihn. Und genau so hat der Herr Jesus reagiert einige Tage zuvor in dieser Situation, als ihm die Witwe über den Weg trat. Und sie hatte jetzt nur noch ihren Sohn verloren. Und der Herr sieht diesen Leichenzug. Lukas 7 können Sie das nachlesen. Und da heißt es in Lukas 7, Vers 13, und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Verstehen Sie, er sieht die erstmal. Er sagt jetzt nicht einfach simsalabim, der Junge ist wieder auferstanden und gut. Sondern er sieht diese Frau, er sieht ihr Elend, er sieht ihre Not. Und es packt ihm ans Herz. Und er sagt, weine nicht, du bist nicht allein, ich bin da. Und jetzt wirst du merken, dass du nicht umsonst auf mich hoffst und vertraust. Und so macht es dieser Samariter. Es jammerte ihn. Und weil es ihm jammert, darum hilft er. Und jetzt müssen wir sagen, wenn schon der Otto-Normalverbraucher in seinem Einsatz für den Nächsten schwach und lustlos irgendwann wird, dann ist das normal. So ist der Mensch, so sind wir Menschen. Der Philosoph Max Stirner hat mal gesagt, ich bin mir selbst der Nächste, mir geht nichts über mich selbst. Und im Volksmund hört man es dann oft ganz empört, die Mistkerle denken alle nur an sich, ich bin der Einzige, der an mich denkt. Aber wenn Menschen, die zu Jesus gehören und in Verbindung mit der Quelle des Lebens stehen, wenn die weniger helfen, als sie könnten, wenn die nicht hingucken, wenn die an der Not einfach vorbeigehen, dann ist das auch eine Beleidigung ihres Herrn. Das ist dann auch eine Beleidigung ihres Herrn, wenn wir einfach vorbeigehen. Und so hat uns Jesus diesen Samariter als Vorbild gegeben. Er hat gesagt, sieh ihn dir genau an und hilf, wo du gebraucht wirst. Und da hat der Samariterbund wirklich was Gutes in seinen Leitsätzen geschrieben. Der erste Satz im Leitbild des Arbeiter-Samariter-Bundes heißt, wir helfen hier und jetzt. Das hat der Samariter gemacht. Wir helfen hier und jetzt. Und das wollen wir uns auch gesagt sein lassen. Wir wollen als Gemeinde ein christlicher Samariterbund sein. Das wollen wir als Gemeinde sein, ein christlicher Samariterbund. Und der Samariter, der hat auch nicht lange überlegt und gesagt, naja, welche Aufgabe würde ich jetzt am liebsten übernehmen, vielleicht am liebsten weiterreisen und dann irgendeinem Bescheid sagen, dass der doch mal helfen soll. Sondern der hat zugepackt, wo Not am Mann war. Wir helfen hier und jetzt. Er hat sich die Hände schmutzig gemacht. Er hat Zeit geopfert. Er hat seine Bequemlichkeit geopfert. Die Straße von Jerusalem nach Jericho führt mitten durch unser Leben. Sie führt mitten durch dein Leben. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann schlage ich dir vor, irgendwann heute im Laufe des Tages, dir nochmal ein paar Minuten in Ruhe zu nehmen und dich zu fragen, Herr, wo ist zurzeit mein Nächster? Wem soll ich der Nächste werden? Wen legst du mir gewissermaßen vor die Füße, vor die Tür? Herr, was ist meine nächste Aufgabe? Vielleicht liegt der Nächste mir näher, als ich denke, in meiner Familie. Oder ein paar Meter weiter in der Nachbarschaft oder einige Kilometer, die ich fahren muss. Was wird aus Sebastian? Wer kann ihm helfen? Vielleicht gebraucht der Herr ja auch diese Predigt, die ja auch über das Internet dann wieder entsprechend verbreitet wird. dass eine Familie, die die Möglichkeit hat, sich angesprochen fühlt und vielleicht darin ihre Aufgabe sieht, diesem Sebastian der Nächste zu werden. Wir beten, dass Gott die richtigen Wege findet und dass wir nicht vorbeigehen an der Not, die der Herr uns auf den Weg legt. Davor bewahre uns Gott, dass wir es nicht so machen wie jener Kapitän, der mit seinem Schiff Getreide für die Hungernden nach Indien bringt. Und auf diesem Weg, da fährt das Schiff immer an einer kleinen Insel vorbei. Und am Ufer dieser kleinen Insel, da steht ein unrasierter Mann und winkt wie ein Verrückter und schreit. Und ein Passagier steht neben dem Kapitän und sagt, was ist denn mit dem los? Warum winkt er denn so? Warum schreit er so? Und der Kapitän antwortet ihm, tja, das weiß ich auch nicht, aber das macht er jedes Mal so, wenn ich hier vorbeifahre. Wir fahren oft vorbei und dann wundern wir uns noch, dass der andere schreit. Und dann fühlen wir uns vielleicht noch gestört, weil er doch etwas dezenter um Hilfe rufen sollte, bitteschön. Der Samariter ist ein Vorbild für die Jünger Jesu. Wir sollen etwas tun um Jesu Willen. Und lassen Sie uns bei allen diakonischen Aufgaben immer auch den wichtigsten Dienst im Auge behalten. Den wichtigsten Dienst, den wirklich nur wir Christen tun können. Den Dienst, den die Menschen am dringendsten brauchen, dass wir sie einladen zu Jesus. Dass wir sie darauf aufmerksam machen, es gibt ein ewiges Leben. Und du brauchst Frieden mit Gott, wenn du nicht unter seinem gerechten Gericht bleiben willst auf ewig. Du brauchst Jesus. Zwei Botschaften. Der Samariter, eine Warnung für die, die sich einbilden, sie könnten durch ihr gutes Leben in den Himmel kommen. Und ein Vorbild für die, die wissen, dass sie durch ihr gutes Leben nicht in den Himmel kommen. Aber die bei Jesus den Frieden mit Gott gefunden haben, die Jesus als den Retter und Sohn Gottes erkennen durften und die ihm gehören und die jetzt von ihm in die Welt geschickt werden. Nimm dir ein Vorbild am Samariter. Und dann zum Schluss. Steckt in diesem Samariter wahrscheinlich noch ein drittes. Er ist nicht nur Warnung, er ist nicht nur Vorbild, sondern er ist auch Abbild. Er ist ein Abbild für Jesus. Das hat wahrscheinlich zum ersten Mal der Kirchenvater Irenäus im 2. Jahrhundert entdeckt und Luther und andere haben das dann aufgenommen. Sie haben gesagt, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass Jesus in diesen Samaritaner sein eigenes Porträt hineingezeichnet hat. Jesus ist der wahre, barmherzige Samariter. Und Jesus ist ja auch der Einzige, der an dieses Ideal nicht nur herankommt, sondern der es überragt und überbietet. Wir bleiben immer drunter, aber Jesus geht über den Samariter hinaus. Jesus riskiert nicht nur sein Leben, sondern er gibt es für uns hin. Und Jesus sucht uns dort auf, wo wir liegen geblieben sind. Er sucht uns auf, wo wir unter die Räuber gefallen sind. Und es gibt so viele, viele Möglichkeiten, unter die Räuber zu fallen, durch Ungehorsam oder durch Angst und Depressionen oder durch Süchte, Alkohol, Drogen. Ich kann unter die Räuber fallen, dadurch, dass ich einer gottlosen, humanistischen Weltanschauung auf den Leim gegangen bin. Unter die Räuber fallen durch Okkultismus und Esoterik. Man kann unter die Räuber fallen durch Krankheit, die einen so festhält und so mutlos macht, dass man nicht mehr beten kann. Oder wir können unter die Räuber fallen, von denen es in unserem Herzen wimmelt, die Räuber des Stolzes, die Räuber der Selbstgerechtigkeit. Es gibt so viele Möglichkeiten, unter die Räuber zu fallen. Die Räuber unserer Trägheit, unserer Geltungssucht. Und dann liegen wir da irgendwo auf dem Blutweg zwischen Jericho und Jerusalem und Jesus kommt vorbei. Und Jesus kommt hinein in unsere Not. Und er kommt hinein in unsere schlimmste Not, in die Not unserer Schuld. Und er wäscht uns. Nicht nur mit Öl, nicht nur mit Alkohol, mit dem er uns desinfiziert, sondern wir werden, wie es die Bibel in diesem Bild sagt, gebadet und gerettet durch das Blut, das er für uns vergossen hat. Und Jesus hat tiefstes Mitleid mit uns. Unsere Not tut ihm weh, egal wie viel Schuld wir selbst daran haben. Und wenn wir 100% selber schuld daran sind, unsere Not tut ihm weh. Es jammerte ihn. Vielleicht war der ja unvernünftigerweise auf diesen Weg gegangen. Wir wissen ja über diesen, schauen Sie mal, das ist auch so interessant, über den, der da liegt, wissen wir nichts, außer dass er da liegt. Das heißt, es kommt gar nicht drauf an, ob der die Hilfe verdient hat. Was für moralische Voraussetzungen der mitgebracht hat. Es ist völlig egal, er ist in Not. Und Jesus will unsere Wunden verbinden. Und er will uns für dieses Erdenleben, auch das ein interessanter Hinweis, solange wir noch nicht bei ihm im Himmel sind, einen Ort der Geborgenheit und Hilfe schenken. Und Luther hat die Herberge hier verglichen mit der Gemeinde Jesu. Dass wir Menschen, die unter die Räuber gefallen sind, und dass wir sie in die Gemeinde bringen, dass sie dort versorgt werden, dass sie Fürsorge finden. Und der Wirt, das sind die Christen, die sich um die Menschen kümmern, die neu gewonnen werden, die aufgelesen werden dort auf der Straße. Und Jesus will für uns bezahlen, so wie der Samariter bezahlt. Er bezahlt nicht nur mit Geld, sondern er hat bezahlt mit seinem Leben. Und er ist tief hinuntergekommen in den Graben unserer Schuld. Und so hören wir das Gleichnis am Ende eben nicht nur als Warnung für Selbstgerechte, nicht nur als Vorbild für die, die zu Jesus gehören, dass wir wissen, was wir tun sollen, wie wir uns einsetzen sollen, sondern wir finden darin als drittes eben auch dieses Abbild, der Samariter als ein Abbild von Jesus. Er zeichnet sein Porträt in diesen Mann hinein. Er sagt, schau dir das an, das will ich für dich sein. Ich will dich verbinden. Ich will dich heil machen. Ich will dich pflegen. Ich rette dich. Ich bin dein barmherziger Samariter. Und so schließt sich der Kreis. Der Schriftgelehrte hatte am Anfang gefragt, wie kriege ich das ewige Leben? Und die Antwort ist nun ganz klar. Das ewige Leben bekomme ich dann, wenn ich den wahren, barmherzigen Samariter an mein Leben heranlasse. Wenn ich meine ganze Hilflosigkeit vor Jesus zugestehe und einräume, wenn ich ihn bitte, dass er sich über mich beugt, um meine Wunden zu verbinden, und wenn ich das von Herzen und dankbar annehme, dass er bezahlt für mich, bezahlt für meine Schuld. Und wenn du so dem wahren Samariter gehörst, dann wirst du zum Hilfs-Samariter. Und dann wird unsere Gemeinde immer mehr zu einem christlichen Samariterbund. Denn Jesus will uns losschicken. Er will uns losschicken, auch in der kommenden Woche. Hin zu den Menschen, hin zu dem Menschen, der dich jetzt braucht. Amen.